Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over,
baby! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry und Dominik.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir sind zurück, jetzt heute erst am Dienstag, aber mit der Recap zum Spiel gegen die Minnesota Vikings, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mit dabei mal wieder den Dominik. Wie geht's dir, Dominik?
Servus, ja, du, mir geht's gut. Doch erleichtert über den Sieg und freue mich mal wieder in der Recap dabei zu sein.
Ja, perfekt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Recap reingehen, machen wir noch ein ganz kurzes Segment, nämlich die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, wir haben ein paar mehr Verletzungsupdates wie sonst üblich, wenn wir montags aufnehmen. Das ist jetzt der Vorteil davon, dass wir einen Tag später als sonst eben den Podcast aufnehmen. Und zwar ist es so, dass Anthony Bradford ja im dritten Viertel, glaube ich, war das das Spiel mit einer Ellbogenverletzung verlassen hat. Da hat jetzt Mike McDonald in seinem Interview gestern Abend gesagt, dass das keine größere Verletzung sein soll und man kann dementsprechend damit rechnen, dass er wieder... Ich weiß nicht, ob man sich jetzt darüber freuen kann, im Lineup sein könnte, wenn man sich nicht für einen anderen Spieler entscheidet, aber da drängt sich ja jetzt niemand auf, leider. Genau. Ansonsten ist es so, dass es auch noch von den anderen Injured Reserve Spielern ein paar Updates gibt, und zwar könnte es sein, dass Julian Love, unser Starting Safety, der seit jetzt Ende September kein Spiel mehr gemacht hat wegen einer Oberschenkelverletzung, wieder ins Training einsteigen könnte. Das wird man jetzt beobachten müssen im Laufe dieser Woche, ob er Einheiten mitmacht. Ich würde jetzt mal noch nicht davon ausgehen, dass er auch schon in der nächsten Woche spielen kann, aber das sollte auch nicht das Ziel sein. Immer noch finde ich krass, dass unsere Starting Secondary noch kein einziges Spiel, sie haben zusammen, glaube ich, 4 oder 5 Snaps gemacht.
Ein paar waren es.
Bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn wir wirklich mal alle hoffentlich gesund auf dem Feld haben. Genau, ansonsten ist es so, dass Defensive Tackle Teron Reed, teilte Eric Sorbert und Derek Young jetzt schon seit letzter Woche eigentlich wieder trainieren könnten, aber es ist jetzt auch diese Woche noch nicht der Fall. Es kann sein, dass der ein oder andere trotzdem jetzt dann langsam wieder mit einsteigt. Genau. So viel von der Verletzungsfront der Seahawks. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Recap auf Woche 13.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, die Seahawks gewinnen 26-0. Wer hätte das gedacht? Die Seahawks sind jetzt, glaube ich, Point Differential Leader mit 133 Net Points, haben damit jetzt die Rams überholt. Die Seahawks sind wieder Nummer 1 in DVOA seit dieser Woche, und die Vikings haben nach DVOA die schlechteste Performance in ihrer Franchise-Historie hingelegt. Geil, oder?
Das sind gute Zahlen, ja. Du, irgendwie kurioses Ergebnis. Ich bin ja fast froh, dass ich nicht in der Recap, in der Preview, meine ich, tippen musste, weil auf das Ergebnis wäre ich nicht gekommen. Schon kurios irgendwie. Also ich meine, bei allen den Vorzeichen, die wir irgendwie hatten auf das Spiel, ich habe es mir nicht erwartet. Oder hast du damit gerechnet, 26-0, irgendwie komisches Ergebnis?
Also wenn Pete Carroll noch Trainer des Seahawks wäre, hätte ich halt erwartet, dass es so ein merkwürdiges Spiel wird, wo dann der undrafted Rookie Quarterback irgendwie so einen Brock Purdy-like Spiel irgendwie abliefert, also wo man halt überhaupt nicht mit rechnet. Aber es ist dann halt genau das Gegenteil eingetreten, dass die Seahawks die Vikings halt komplett dominiert haben. Also diese Defense, die beweist wirklich Woche für Woche, was für eine eindrucksvolle Unit sie ist. Ich habe auch mal ein paar Stats jetzt gesehen, wie stark sie auch, ich glaube, jetzt seit Mitte der Saison schon performt. Da ist sie meilenweit nach Expected Points die Nummer 1, was jetzt Laufverteidigung, aber auch die Passing Defense angeht. Insgesamt auch die Nummer 1 Defense nach DVOA. Es ist eine Championship Defense, würde ich sagen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber die Zahlen, die sie halt machen, die sind wirklich historisch. Und zum Beispiel jetzt halt Mitte der Saison deutlich besser noch als die Peak-LOB-Zeiten. Ja, das macht schon echt Mut, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur gegen eine gegen den Offense war mit einem Undrafted Free Agent, der sein erstes Spiel gemacht hat, beziehungsweise Undrafted Rookie Free Agent. Aber man muss diese Spiele halt auch dominieren. Und so wie man es eben gegen die Starter in den letzten Wochen gezeigt hat, zeigt diese Defense halt auch, dass sie dann auch gegen solche Underdogs beweisen kann, dass sie einfach eine unfassbar starke Unit ist. Und ja, das macht schon echt Mut.
Vor allem gibt es ja genug. Sorry. Ja. Na, ich wollte sagen, es gibt ja genug Beweise, dass es auch anders gehen kann. Nicht nur, also bei den Seahawks kennen wir genug Spiele, wie du sagst, ich will jetzt gar nicht daran zurückdenken, wie das vor ein paar Jahren noch war, aber da gab es schon ein paar Spiele, wo wir dann den vermeintlichen Underdog irgendwie rangelassen haben, wo es dann eng wurde und dementsprechend, weil das ist jetzt wieder was fürs Phrasenschwein, aber du musst gegen jeden in der NFL einfach mal trotzdem gewinnen, egal wer das ist. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, wir wären gegen die Vikings, die sich ja nicht mehr spielen, deswegen kann ich das jetzt getrost sagen, ohne dass vermutlich das Gegenteil bewiesen wird. Ich denke nicht, dass das Spiel mit J.J. McCarthy so viel anders ausgesehen hätte.
Ich meine, da rennst du bei mir offene Türen ein. Weil
ich bin
ja Tobi.
Ich bin ja ein kleiner J.J. McCarthy-Hater, schon davor
gewesen,
ich finde das gut. Aber es ist im Endeffekt, also wenn man jetzt rein sich Stats ansieht, hat J.J. McCarthy auch schon jetzt nicht ganz so desaströs, aber auch schlecht gegen schlechtere Defenses gespielt. Also im Endeffekt, klar, ich habe Max Brosma, hatte dir leid getan? Hattest du Mitleid, ehrlich? Also wie hat er schon
getan
am Ende?
Also es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Case Study, wie es ist, wenn so ein halbwegs normalsterblicher Mensch gegen die Nummer 1 Defense der NFL auf Quarterback spielt. So hat sich's ein bisschen, und das, da hat's mir schon ein bisschen leid getan, muss ich sagen. Und er hat sich zwar nicht selbst geholfen, aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass man ihm so großartig irgendwie so Stützräder verleiht. Also es war schon wirklich böse, weil die Offensive Line komplett aufgefressen wurde und dann machst du halt deinen allerersten Start als Rookie, als undrafted Rookie Quarterback, und das passiert halt, wenn man dann gegen eine Mike McDonald-Defense ins kalte Wasser geschmissen wird. Das ist halt schon, sehr undankbar.
Du musst doch sagen, ganz ehrlich, also ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, aber trotzdem noch allgemein zu bleiben. Ich finde, du siehst einfach trotzdem, dass Sam Darnold nicht ein Produkt war dieser Kevin O'Connell-Offense, also nur dessen. Also er funktioniert jetzt bei den Seahawks auch gut, aber umgekehrt, es funktioniert nicht jeder andere Quarterback dort. Das ist jetzt nicht so Plug and Play. Wir nehmen irgendeinen Quarterback, der schon halbwegs den Football 10 Yards werfen kann, und das wird ein gutes Spiel werden. Das hast du bei McCarthy gesehen, das hast du jetzt bei Max Brosma auch gesehen. Sie haben Justin Jefferson immer noch, sie haben Jordan Addison immer noch. Also die haben Top-Anspielstationen, ganz gute Running Backs. O-Line spielt mal besser, mal schlechter. Ja, das ist klar, aber ich meine, es gibt viele Teams mit einer nicht so genialen O-Line. Und dementsprechend finde ich, also ich finde, man darf den Sieg jetzt nicht so abstempeln mit, es war ja nur der Undrafted Free Agent.
Ja, und das ist gut, dass du das ansprichst, weil dieses Narrativ, das scheint sich ja jetzt so langsam zu drehen, insbesondere weil Kevin O'Connell, der ja 2024, also letztes Jahr, glaube ich, auch Coach of the Year wurde, ihm wurde das ja eigentlich alles so ein bisschen zugeschrieben, dieser offensive Erfolg, trotz Sam Darnold, aber jetzt sieht man halt, dass er mit anderen Quarterbacks nicht mal ansatzweise in die Nähe dieser Performances kommt. Und auch letztes Jahr war ja die Offensive Line der Vikings nicht gerade gut.
Ja.
Jetzt muss man sich langsam vielleicht eher noch fragen, ich will da jetzt nicht übertreiben, aber man muss das Narrativ ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung austarieren und ein bisschen mehr so hinterfragen, wie viel Sam Darnold da vielleicht auch kaschiert hat letztes Jahr mit seinen Leistungen, finde ich. Aber gut, das Problem der Vikings sein, die jetzt die Entscheidung getroffen haben. Ich meine, ich war ja da auch selbst nicht besser mit meinen Takes in der Offseason.
Same, also ich glaube ja kaum jemand. Aber hey, du, er beweist allen anderen. Ich glaube nicht, dass Kubiak jetzt der ist, den er jetzt in die Sphären hebt. Ich glaube, er ist einfach jetzt ein guter Quarterback, der einfach in der NFL angekommen ist. Also siehst du jetzt bei vielen Quarterbacks, die einfach hochgedraftet wurden, vielleicht mit der NFL und dem Team im Moment überfordert waren. Und egal, ob es jetzt Baker Mayfield, Sam Darnold und ein paar andere Beispiele in der NFL sind, Sie sind einfach gute Spieler und es liegt nicht nur, aber auch zum Teil an den Coaches sicherlich.
Ja, safe. Und man muss auch sagen, trotzdem hat Sam Donald ja nach Effizienzmetriken nochmal einen Sprung gemacht und auch, ja, was jetzt beispielsweise seine PFF-Grade angeht, ist er auch nochmal besser geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass er auf dem Niveau geblieben ist, sondern es hat sich ja nochmal gesteigert und damit hat man natürlich nicht rechnen können, aber ja, das ist halt die NFL, ne?
Ja,
das passieren stimmt. Eben Sachen. Genau, okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Offense. Wenn wir jetzt eh schon über Sam Donald gesprochen haben, ich muss sagen, dass diese Defense, die ja von Brian Flores gecallt wird, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Ich glaube, nach Expected Points pro Play ist er auch die 10. Beste der Liga, trotz ja fragwürdigen Personal im Vergleich mit anderen Teams jetzt. Ich muss sagen, dass er da wirklich einen sehr guten Job macht, glaube ich, auch als Playcaller. Ein sehr gutes Gefühl für situatives Playcalling auch hat. Das hat man auch in dem Spiel gesehen, dass er immer wieder so ein paar kreative Calls auf Third Down hatte, wo die Offensive Line auch immer wieder nicht ganz wusste, wie sie in ihrer Protection so von den Assignments her sich zuordnen muss und dadurch halt auch manchmal Free Rusher auf Donald zukam. Immer wieder ist das Brian Flores gelungen. Muss ich eigentlich fast sagen, erstmal Chapeau an ihn. Und ich finde es auch gut, dass so ein Test auch nochmal in der Regular Season kommt. Weil ich sehe jetzt für den Rest der Regular Season nicht so einen guten Defensive Coordinator auf uns zukommen, wie jetzt in dem Spiel. Und da hat er halt einen guten Job gemacht. Und ansonsten muss ich sagen, hat die Offense aus meiner Sicht halt ein solides Spiel gemacht, in einem Spiel, wo sie halt nicht viel machen musste. Und ich glaube, er es sich selbst hätte versauen können in dem Spiel, sag ich jetzt mal. Ich glaube, gegen ein Vikings-Team mit eben Brosma auf Quarterback war das, glaube ich, die richtige Herangehensweise, oder?
Ja, also ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Also wie ich es wirklich bewerten soll. Weil einerseits sage ich, ja, es war ein solides Spiel. Man hat das Spiel jetzt nicht wirklich aus der Hand gegeben. Es waren jetzt nicht so viele Eigenfehler dabei. Aber irgendwo denke ich mir auch, jetzt haben wir zwar ein solides Spiel gehabt, gegen eine wirklich gut spielende Defense, muss man wirklich auch anerkennen. Aber in dem Spiel haben wir einfach diese Highlight-Plays gefehlt, wirklich diese guten Raumgewinne, wo ich sage, okay, wir hatten zwar jetzt wenig Lowlights, aber dafür auch wenig Highlights. Wir waren halt irgendwie so, die ganze Zeit. Aber es war nie ein Moment, in dem, wo ich mir denke, oh Gott, scheiße, was ist jetzt passiert? Aber irgendwie, es war sehr unspektakulär. Aber ich muss auch sagen, wie du schon betont hast, das ist eh schon gut rausgearbeitet, Brian Flores ist halt einfach auch wirklich ein wirklich, wirklich guter Coach und wahrscheinlich einer der, wenn nicht der beste reine DC in der Liga. Also,
ja. Und er war nicht umsonst auch Head Coach.
Ja, ich meine, da wissen wir, da gab es ja die ein oder andere komische Story dazu, warum er vielleicht nicht mehr Head Coach ist. Aber der ist wirklich top. Also, das muss man, wenn wir dann noch an anderer Stelle bei der O-Line und auch beim Quarterback nochmal drüber reden, aber die haben das schon wirklich, wirklich gut gemacht und ich persönlich habe nicht so viel Angst gehabt vor der Vikings Defense. Ich habe mir gedacht, okay.
Vom Personal nicht, halt eher vom Playcaller.
Genau, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das die Challenge wird. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich finde, wir haben deutlich mehr gestruggelt, als ich dachte. Also, weil wenn ich mir anschaue, eben so gewisse Dinge, die immer funktionieren, haben diesmal einfach nicht funktioniert. Also, sei es nur die JSN-Donald-Connection. Und ich habe schon zeitweise das Gefühl gehabt, dass wir schon überrascht waren und durchaus überfordert.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, er hat das Matchup halt gegen Kubiak so ein bisschen gewonnen, würde ich sagen. Ja,
er ist aber auf beiden Seiten des Balles jeweils die Defensive Minds gewonnen, nur mit dem Unterschied, dass halt die Seahawks derart besser waren als die Vikings Offense, also die Seahawks Defense und auch die Seahawks Offense dann im Verhältnis. Also prinzipiell, hat er gewonnen vermutlich und ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir schon beim Playcalling sind, wir haben irgendwie total die Antworten auf das gefehlt, was die Vikings gemacht haben. Also ich finde, so vielleicht das Take ist negativer, ich muss schauen, wir haben gewonnen, ja, wir können uns drüber freuen. Mhm. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie den Miesepeter spielen, aber ich fand, es waren schon so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ganz ehrlich, die Vikings haben das ganze Spiel über ähnliche Sachen gemacht, natürlich verschiedene Plays, aber ganz viel Blitzes gebracht, ganz viel so also auch teilweise einfach so getan, als würde man blitzen, dann doch in die Coverage zurückgedroppt. Das war irgendwie das ganze Spiel über sehr ähnlich und hat extrem
gut funktioniert. Ich hab mir also gedacht, so fühlen sich unsere Gegner, wenn sie gegen eine Mike McDonald eine Defense spielen.
Aber unser Anspruch ist ja sehr, unser Anspruch ist ja für dieses Jahr dann überraschenderweise sehr hoch geworden, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Und ich finde, wir waren einfach sehr überfordert und wir haben halt irgendwie hinten raus so ein bisschen die Antworten gefehlt. Also dieses, warum zum Beispiel, kannst du dich an einen einzigen wirklichen Running Back Screen erinnern in diesem Spiel?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist eigentlich die Antwort auf Blitzes, ist, dass ich mal Screens spiele, dass ich mal irgendwas mache, wo ich das ausnutze.
Ja.
Also nicht, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt Kubiak da irgendwie sagen möchte, der, das ist jetzt komplett schlecht, was der macht, aber mir haben so ein bisschen die Antworten gefehlt und wenn es eine andere Antwort gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen, aber hat jetzt nicht das Gefühl, dass wir so viel besser wurden im Spiel. Aber ja, es wurde in der zweiten Halbzeit besser und man muss sagen, ja, vielleicht ist die Vikings-Defense auch irgendwann frustrierter geworden und müder geworden, wenn sie da von der Seite Max Bros mal zusehen müssen. Allgemein, ja. Also ich sag ehrlich, wie du gesagt hast, ich kann es unterstreichen, gut, dass es jetzt kommt. Ich glaube, ja, man braucht dieses Learning. Genauso wie diese Niederlage in Woche 1 gegen die 49ers vermutlich auch nicht so negativ war wie in einem anderen Zeitpunkt, auch weil man gleich zu Beginn gemerkt hat, okay, wo sind die Fehler, was kann man lernen? Und jetzt gegen Ende der Saison im Endspurt nochmal sowas zu haben, sicherlich gut. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass Brian Flores nicht irgendwie den Blueprint jetzt ausgelegt hat dafür, wie man am besten gegen die Seahawks verunsichert, Darnold doch ein bisschen hektischer werden lässt. Klar, also du musst erstmal so gut sein, sonst wird es jeder machen, sonst wird es jeder Woche für Woche kopieren. Aber nehmen wir es als Learning, nehmen wir es als positiven Faktor, dass wir 26-0 gewonnen haben und wir daraus lernen können und nicht jetzt irgendwie eine bittere Niederlage haben.
Es hat sich halt zwischenzeitlich auch so angefühlt, die einzige Chance für die Vikings, heute zu Punkten zu kommen, ist durch einen dummen Turnover der Seahawks-Offense in der eigenen Hälfte gefühlt, weil es ja gar nichts, weil ja wirklich gar nicht gegangen ist.
Aber der erste Touchdown war auch ein Defense-Touchdown von uns. Das war auch so ein bisschen das Ding. Und
Tatsache, ja.
In Field Goal Range sind sie auch gekommen. Klar haben sie einen Turnover gehabt, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass die machen können, was sie wollen. Die werden den Ball nicht in die Endzone tragen mit der Offense.
Ja, definitiv. Sam Darnold, bin da jetzt irgendwie zwiegespalten von seiner Leistung, also 14 von 26, 128 Yards. Minus 0,23 Expected Points pro Play. Bei PFF hat er, glaube ich, seine zweitschlechteste Grade gekriegt in dieser Saison. Ich habe ihn nicht ganz so schlecht gesehen, wie jetzt zum Beispiel PFF, ehrlich gesagt, weil er irgendwie im Rahmen seiner Möglichkeiten zumindest keine krassen Fehler gemacht hat. Also ich habe da keine gröberen Aussetzer gesehen. Und eher halt undankbare Umstände, würde ich sagen, mit vielen so Quick Pressures, die O-Line abgegeben hat, wo er halt nicht so wirklich eine Chance hatte, den Play jeweils. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn kritischer gesehen als ich.
Ja, kritischer. Ich finde es prinzipiell eine gute Sache, dass er jetzt nicht ganz, also ich habe gerade nebenbei geschaut, was er bei PFF hat. Das ist schon ziemlich bodenlos. Dieses Mal die Woche gewesen dort innen. Also so schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Es ist halt irgendwie, es war okay. Er hat eben diese Fehler nicht gemacht, was man schon loben muss, also, beziehungsweise positiv formen muss im Vergleich zur restlichen Saison, weil es einfach extrem viele Situationen gibt, wo ich mir denke, okay, wenn er da jetzt den Ball blöd wegwirft oder unüberlegt irgendwas macht, würde es mich nicht wundern, dass er jetzt gleich eine Interception wirft. Er hat die 6 genommen, er hat die Bälle solide weggeworfen, wo nicht mehr rauszuholen war. Also das war schon voll in Ordnung. Also da sehe ich schon eine Steigerung auch.
Mhm.
Oder jetzt einen positiven Aspekt. Weiß nicht, ich fand eben, was mich so ein bisschen schockiert hat, war dieses, dass er JSN einfach nicht gefunden hat. Und dann habe ich mir so ein bisschen All-22 angeschaut.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich fand schon, dass der offen war. Also der war jetzt es war jetzt auch nicht so, dass die Vikings irgendwie den in der Triple Coverage hatten. Also klar, auf dem ist Fokus, aber auf dem ist jede Woche Fokus. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, es waren halt auch einfach wieder die fehlenden Antworten auch vom Playcalling her. Das muss ich eben auch jetzt dann anmerken. Wir haben extrem oft Pressure bekommen, hatten eben, wie du schon angesprochen hast, Rusher, die am Block durchgekommen sind. Und da waren die Routen dann auch oft häufig, finde ich, ein bisschen zu tief oder haben eine halbe Sekunde zu lang gedauert. Also ich glaube, man hat sich da gerade gegenseitig irgendwie an dem Tag nicht so den Gefallen getan. War kein total schlechtes Spiel, aber irgendwie war ich überrascht und es gab auch einen Moment im Spiel, das war ein Third Down, da hat Sam Darnold ganz, ganz wieder zu seinen Basics, glaube ich, zurückfinden wollen, hat nur auf Chase eingeschaut, obwohl der alleine auf der Seite stand, glaube ich, mit drei anderen Defense-Spielern. Auf der anderen Seite stehen drei Receiver von den Seahawks, weil sie gerade die Motion rüber gemacht haben, wenn ich es jetzt auch ungefähr im Kopf habe. Und das richtig gemerkt, okay, jetzt möchte ich wieder Chase anwerfen. Aber da waren halt drei Defense-Spieler und links war, ich weiß nicht was, offen, weil irgendwie Shaheed macht ein Slant in die Mitte und da steht keiner. Ja. Also, ich glaube, er war verunsichert, ehrlich gesagt, ein bisschen. Es war nicht ganz schlecht und ich bin froh, dass er jetzt nicht den Max Brosmer gemacht hat und Pick 6 in irgendeiner Situation. Aber kann
besser halt, werden. Ich werde halt immer, egal, wahrscheinlich egal, was er für den Rest der Saison macht, bei einem Playoff-Spiel Angst haben, dass er wieder zu so einer Rams-Performance zurückfindet und halt wirklich so 2, 3, 4 absolute Aussetzer hat und unser Spiel wegwirft. Also das Gefühl werde ich einfach nicht los bei ihm. Damit muss ich, glaube ich, einfach leben, denke ich.
Du schaust, solange es nur so ist, solange es so ist, dass wir davon reden, dass wir in den Playoffs vielleicht ein bisschen Angst haben davor.
Das ist, okay. Ist halt so, ja. Ich glaube aber auch, ja, wir werden auf keine viel stärkere Defense in den Playoffs wahrscheinlich treffen. In der NFC jetzt. Also die richtig guten Defenses sind halt in der AFC, finde ich, mit den Broncos und den Texans. Die einzige, die mir so Sorgen bereitet, ist halt jetzt eben die Rams-Defense noch.
Die Rams-Defense hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Mit anderen Defensiven habe ich ja auch in Verbindung mit dem Playcaller nicht so eine große Angst. Aber, egal. Das ist ja noch eine Zukunftssache. Die Seahawks haben, glaube ich, 96% Chance, die Playoffs zu erreichen, habe ich heute gesehen. Laut dem Playoff-Rechner der NFL. Running Backs. Da muss man sagen, Charbonnet hat dieses Mal einen Carry mehr bekommen. 14 für 52, Walker nur 13 für 56. Also sehr ausgewogen wieder. Ich glaube, der Punkt, warum Charbonnet ein bisschen mehr Opportunities gesehen hat, lag auch daran, dass er halt der bessere Pass-Blocking-Back ist. Das hat man, glaube ich, auch in dem Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob du es aufs All-22 gesehen hast, aber mir ist es schon im Spiel eigentlich aufgefallen, dass Charbonnet da den einen oder anderen wichtigen Block gesetzt hat und Walker ist, es ist halt nicht so sein Spiel, ne? Das Pass-Blocking. Also da hat Charbonnet schon seine Berechtigung auf dem Feld zu stehen, finde ich. Insgesamt fand ich das Laufspiel aber solide, ja.
Ja, es sind halt leider gerade irgendwie unsere Ansprüche, oder? Also wenn du sagst, so solide, es war im Verhältnis, es gab schlechtere Spiele, das stimmt.
Ja, also es gab halt keine Explosives im Run-Game und dafür war es dann okay. Wenn es noch zwei explosive Runs dabei gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich hätte sein Prädikat gut verdient. Keine Ahnung.
Ja. Findest du dich da auch ein bisschen frustrierend, dass man irgendwie nie wirklich wissen, welcher Running Back in der Woche besser spielen wird?
Also ich bin ja kein Fantasy-Owner, deswegen. Ja,
ja, ich habe nur Charbonnet in einer Liga.
Ja, keine Ahnung. Ja.
Nein, aber weißt du, ich, wie du sagst, jetzt für Fantasy ist es natürlich relevanter als für andere Sachen, aber irgendwie, ich finde immer so, es ist irgendwie total tagesabhängig und matchup-abhängig, wer jetzt wie gut spielen wird. Und das, also wir haben halt irgendwie keine klare, also ja, Walker ist wahrscheinlich irgendwo der Starter und schon overall der, den ich schon mit deutlich mehr Potenzial sehe. Aber ich finde, Charbonnet tut sich immer ein bisschen leichter mit diesen geschenkten Yards, aber diesen Yards, die man halt schon mal fix holen kann, weil einfach das da ist, weil es einfach geblockt ist. Und Walker macht mal ab und zu halt dann wieder, die kennen wir eh, diese so Plays, wo er dann irgendwo nach außen rennt und ja, dann doch eher Minus-Yards gerade in dem Moment frisst. Und das ist so ein bisschen immer das Thema. Charbonnet, finde ich, spielt immer eine Spur solider. Das war auch wieder in dem Spiel so. Vielleicht hat auch deswegen ein bisschen da mit den Snaps einen Vorzug bekommen. Und Walker, ja, also ich mag ihn extrem gern. Ich sag's immer wieder im Podcast. Ich halte auch viel von ihm. Ja, ohne O-Line-Hilfe tut er sich aber immer ein bisschen schwer und da versucht er dann manchmal zu viel rauszuholen, denke ich. Und war okay. War nicht ganz schlecht und ich glaube auch nicht, dass es an den Running Backs gelegen hat. Es war dann doch eher O-Line.
Ja, definitiv. Bevor wir auf die O-Line zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz die anderen Receiver abfrühstücken. Ich meine, Chase N sind wir jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Gut, dass du das ansprichst jetzt, weil das All-22 hilft da bestimmt echt ein bisschen, was die Offense angeht, weil ich so null ein Gefühl dafür hatte, ob die Vikings Chase N jetzt besonders intelligente Art und Weise scheme-technisch aus dem Spiel genommen haben oder mit individueller Qualität, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ich habe manchmal während dem Broadcast auch gesehen, OJ's End sah da ja eigentlich ganz relativ offen aus in den einen oder anderen Play. Das kannst du dann bestätigen wahrscheinlich. Also das hast du schon schon gesagt hast, im Prinzip, dass JSN eigentlich nicht so komplett aus dem Spiel genommen wurde, oder?
Die haben das Team schon gut gehandelt und ich glaube, es war sicherlich auch der Grund, warum Daniel jetzt nicht pausenlos zu ihm hingesehen hat. Aber er war schon offen. Also es ist jetzt nicht so, also ich finde, die Stats spiegeln, wenn man sich die restliche Saison ansieht und wir davon reden, dass der einfach den Receiving Yards Rekord brechen könnte. Und jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn wir von solchen Superlativen reden, da, wie du sagst, da erwartet man sich jetzt ein Spiel, wo man sagt, okay, dieser Mensch war pausenlos gecovert. Pausenlos waren da drei Leute auf ihm und ich weiß nicht, das war es halt nicht. Und wenn du dir vorige Spiele anschaust, da hat Darnold auch irgendwie JSN den Ball in ganz kleine Fenster reingelegt und er hat ihn perfekt gefangen. Also, wenn ich jetzt sagen würde, es würde nur darauf basieren, dass JSN jedes Mal irgendwie One-on-One-Matchups gewinnt und dann meilenweit offen ist und dann bringen wir ihn an. Ja, da haben die Vikings, das haben sie schon ganz gut verteidigt, aber es ist jetzt nicht so, als hätten sie ihm keinen Platz gelassen. Und finde jetzt nicht, dass man den gigantischen Unterschied gesehen hat, zum Beispiel zu einer Texas Defense, die auch sehr, sehr gut spielt, die deutlich mehr Qualität und Potenzial rein von den Spielern her hat auf dem Papier. Deswegen, aber für mich, es war irgendwie was klar, dass so ein Spiel mal kommen wird.
Ja.
Und dementsprechend lass es lieber das Spiel sein. Und
ja, halt genau. Weiter. Deswegen hat er jetzt Cooper Kupp zum ersten Mal in dieser Saison wahrscheinlich mehr Yards als JSN, nämlich einen mehr. 25. Und ja, unser Sorgenkind, sag ich fast jetzt schon mal, Rashid Shaheed hat einen Catch für 7 Yards verbuchen können. Da wollte ich einmal kurz die Frage in den Raum werfen, ob wir schon den Trade hinterfragen wollen, ob es Zeit für Panik ist. Wie siehst du es? Ich habe ja immer auf die Bremse getreten irgendwie. Aber ja, inzwischen kann man sich ja eigentlich schon mal mehr erwarten von ihm, oder?
Ja, also als German Circus Redaktion müssen wir ja ein bisschen sensationsgeil sein und sagen, ja, der Trade, der war schlecht und auf die Barrikaden. Nein, aber es ist, ich weiß auch nicht ganz, das ist so, ich glaube, dass er schematisch schon hilft, aber ich finde jetzt nicht, dass man die riesen Unterschiede gesehen hat in der Produktion der anderen Receivern dann in der Vorwoche. Es ist ja nicht so, als wäre jetzt irgendwie JSN erst so gut, seitdem Shaheed da ist und wir probieren auch die tiefen Pässe auf ihn gar nicht, oder? Also haben wir wirklich einen wirklich tiefen Pass
mal Erfolg? Doch, aber ich kann mich an einen in Rams-Spiel erinnern.
Okay, ja, vielleicht sein Ausreißer.
Forbes den Touchdown gerade so verhindert.
Ah ja, doch, jetzt kann ich glaube ich mich erinnern. Ja, du im Endeffekt, aber man, wie du sagst, man erwartet sich halt für den Trade-Value was anderes. Also vom Einsatz her, weil wir können jetzt so viel drüber reden mit, ja, der öffnet die Räume und der macht es der ganzen Offense leichter. Ja, das ist alles schön und gut. Aber wenn es nur darum geht, kann ich auch einen Marcus Wallace-Scantling reinstellen, der halt das Feld runtersprintet. Und ich würde jetzt noch nicht die Alarmglocken irgendwie reinlassen.
Wie gesagt, ja, weil andererseits will ich ihn noch nicht abschreiben.
Nein.
Keineswegs. Und es würde mich auch null überraschen, wenn er dann nächste Woche so eine Art Breakout-Game hat, tatsächlich.
Ja, vor allem,
weil man halt sein Potenzial in New Orleans gesehen hat als Deep Threat. Also das kann man einfach nicht wegreden. So. Das ist halt
vielleicht ist das auch einfach das Ding. Schau dir das an. Der hat innerhalb von ein paar Tagen, war der am Platz. Ich weiß gar nicht, ob das so die gute Idee war, in dem Moment ihn gleich am Platz zu stellen, aber okay. Und der macht ja jetzt auch schon relativ viel. Also der spielt Special Teams. Der spielt Receiver, dann kriegt er plötzlich Running Back Snaps.
Ja.
Also, es ist ja nicht so, als würden wir sagen, ja, okay, du gewöhn dich mal an die Situation hier, wir stellen dich jetzt immer nur als Wideout auf und du sprintest jetzt bitte das Feld runter und wenn du offen bist, wird dann halt dir zuwerfen und wenn nicht, ist halt im Safety mit. Das ist es halt nicht.
Ja.
Sondern der spielt halt extrem viel und das will ich auch noch sagen, ich finde ihn sehr, trotzdem, auch wenn er jetzt nicht den Run hatte, aber als Returner freue ich mich auch, dass wir ihn haben. Also,
ja.
Davon aus, ich ausverlassen. Ja. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht ganz in Panik verfallen.
Okay. Ansonsten bei den Tight Ends, Arroyo hat wieder keine Rolle gespielt. AJ Bunn dafür der Target Leader und auch der Receiving Yards Leader. 4 von 5 für 35. Keine Ahnung. Er hat schon ein paar wichtige Catches abgeliefert, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, verlässliche Anspielstation irgendwie jede Woche. würde ich jetzt einfach mal sagen.
Der fightet für Yards. Also der hat halt Bock, weißt du so.
Das Barnyard war auch wieder am Start.
Ja, das ist halt auch, das finde ich eine geile Sache. Das ist schon geil, dass wir einfach, das ist halt, das finde ich so cool, weil die Seahawks irgendwie nicht hingegangen sind und die Eagles kopiert haben, weil es halt kaum jemand schafft, die Eagles zu kopieren, weil kaum jemand einen Quarterback hat, der so viel scored wie Jalen Hurts. Sondern nein, also warum soll ich unseren Starting-Quarterback dafür verheizen? Nehmen wir doch einen Titan, der schon mal Quarterback gespielt hat, glaube ich, in der Highschool oder so.
Ja.
Nehmen halt da den anderen Center-Snap und dann geht schon. Der ist groß, wenn der Typ sich durchstreckt, wenn der die O-Line auch noch ein bisschen
was macht. Ja, der wiegt auch noch mehr als ein Hurts. Also
ja, der ist also
fertig.
Und ich liebe einfach seine Attitude allgemein. Also ich bin ein großer Barner-Fan, muss ich sagen, und ich liebe einfach seine Attitude und dass er jedes Play Vollgas gibt. Und ich finde, neben ihm sieht Arroyo immer ein bisschen alt aus, in jeglicher Hinsicht. Sowohl im Receiving als auch im Blocking. Also im Blocking, klar, da haben wir nicht so gerechnet, aber so ist Arroyo dann, ja, dann fängt er vielleicht mal den Ball. Aber Barner, wenn er den Ball fängt, der fightet fürs First Down, das ist schon cool.
Ja, also du schwärmst mehr als Tobi sogar fast von
AJ. Ja, ich weiß, wir sind die Barner-Verfechter hier.
Ja. Okay, jetzt zum negativen Unit da in der Offense, der Offensive Line.
Beste zum Schluss.
Ja, soll ich jetzt den Elefant im Raum ansprechen oder?
Mach's kurz und schmerzlos.
Also, nein. Ich weiß nicht. Also, diese Woche war das irgendwie so einer der Tiefpunkte für mich, was die Leistung von Anthony Bradford angeht. Ich glaube, man hat da
wirklich. Das soll was heißen.
Jede Woche gibt's ja auf Twitter diesen Screenshot, wo Bradford als einziger sich dem Quarterback zuwendet, während alle anderen Offensive Lineup im Passblocking sind. Ich glaube, den Screenshot kann man in dem Spiel wahrscheinlich 3-4 Mal machen. Ich weiß auch nicht, was mit PFF los ist, weil die haben Bradford eine 80,2 Pass-Blocking-Grade gegeben. Also irgendwie die ganzen PFF-Grades, ich gebe da sowieso nicht so viel drauf, aber keine Ahnung, diese Woche haben sie wieder damit den Vogel abgeschossen, finde ich.
Du, aber die haben keinem O-Liner eine wirklich schlechte Bewertung gegeben, außer Sable. Der hat im PS-Blocking 42,8 bekommen. Das ist der
das
Einzige,
ist so komisch.
Also das ist der Einzige, der schlecht ist. Sonst ist keiner schlechter.
Ich meine auch, dass Abe Lucas ein oder andere Mal geschlagen wurde.
Der ist der zweitschlechteste.
Wo der Vikings Edge-Rusher da, es sind auch sehr gute Edge-Rusher, die zwei, glaube ich, den Snap auch sehr gut getimed hat einmal.
Ja.
Also das verstehe ich auch nicht ganz.
Es ist schon, ich verstehe es auch nicht. Also, bei dem, ich glaube, wenn man solche Dinge sieht, muss man sich immer die Frage stellen, wie sehr man wirklich PFF-Grades zitieren sollte und das Anhaltspunkt nehmen sollte, weil das ist schon echt, das war hart mit anzusehen teilweise.
Es war kein leichtes Matchup, weil Daniel Hunter ist das,
schon auf dem Grenade.
Er war da mal, glaube ich.
Daniel er war Hunter. Da mal, er ist jetzt bei den Texans.
Ja, wie gesagt, also
jetzt habe ich mich gerade ein guter
Wer ist denn der Edge Rusher bei den Vikings?
Nein, ist nicht Jonathan Grenades doch, oder?
Echt? Oh Gott. Warte. Okay, das war dann doch kein so schweres Matchup wahrscheinlich.
Jealous Turner.
Ja.
Der hat uns ziemlich alt aussehen lassen.
Ja.
Andrew Van Ginkle hat uns auch ziemlich alt aussehen lassen in ein, zwei Plays. Ja, Jonathan Grenade hat jetzt auch erst 2,6 dieses Jahr, also der ist auch nicht so gut unterwegs.
Und ansonsten man kann jetzt nicht wirklich schönreden, die Leistung.
Jonathan Allen auf Defensive Tackle, Javon Hargrave, das sind schon Namen, aber das ist jetzt nicht die Texans D-Line oder die Broncos D-Line oder so. Also das ist jetzt schon ich weiß nicht, ich fand wirklich schon, Bradford hat wirklich einen Tiefpunkt gehabt und das bei dem muss das echt was heißen. Also
ja, ich frage mich halt auch, wann kommt der Punkt, wo man ihn mal bencht? Oder? Was ich mich auch schon gefragt habe, könnte es sein, dass wenn Sandell von der Injured Reserve zurückkommt, dass man ihm vielleicht zumindest, dass man ihn in die Competition reinwirft auf Guard, weil McDonald hört sich von Oliver Timi jetzt nicht begeistert an, aber er hört sich, wenn man jetzt so seine Aussagen von ihm jetzt auch von gestern so Revue passieren lässt, er hört sich so an, als wäre er mit seinen Leistungen zufrieden, sag ich jetzt mal. Sandell hat ja auch ursprünglich mal als Guard begonnen, glaube ich, als Undrafted Free Agent.
Dann hätten wir die doppelten North Dakota Guards, hätten wir dann Left und Right.
Ja, das wäre schon irgendwie auch cool.
Aber ich finde halt, also können drüber lachen und immer drüber rätseln, aber ich frage es mich mittlerweile wirklich, was machen die anderen Guards im Training so schlecht, dass sie die Chance. Sind wir ganz ehrlich, Bradford hat diese Fuck-Ups, die sind eigentlich grundsätzlich schon nicht unverzeihlich, aber das kann dir halt komplett das Genick brechen. Der hat ein, zwei
Plays. Er hat halt auch gestern wieder, vorgestern war es ja, komplette Drives mit einem Play zerstört halt.
Das war das Schreckliche, wie er da rausrennt, diesen Kickout-Block, also praktisch, wo er sich löst und auf die andere Seite dem End entgegenläuft. Da muss er nicht viel mehr machen, als seinen doch großen Körper in den Weg stellen oder den halt schön blocken. Er entscheidet sich dafür, mit der Schulter reinzugehen, das ist das Play sicherlich gesehen, wo dann an den Typen vorbeirutscht und dann klatscht er sich so in die Hände und ist so, ach Mann, so, God damn it. Und Abonné oder Walker wird da hinten komplett umgenutzt und er so, ach, schade. Und ich denke mir so, Bro, bitte, du bist Starting Guard in der NFL. Bitte.
Ja, es gab ja auch diesen einen Shot, glaube ich, wo Darnold so auf dem Boden liegt und Richtung Bradford schaut.
Ja.
Ich glaube, das war das erste Mal in dieser Saison, wo ich mir dachte, okay,
gerade
ist Darnold wirklich pissed auf ihn oder auf die O-Line.
Die waren halt auch überfordert. Also ich glaube, es ist halt wirklich eine Mischung gewesen aus diesem, wir wissen individuell, Bradford spielt nicht gut, Oliver Teamy, okay, vielleicht Sable ist Rookie, der wirklich gut spielt und die Tackles sind doch solide. Die waren einfach irgendwie überfordert davon und wie oft das wirklich vorgekommen ist. Deswegen habe ich mir auch das All-22 nämlich anschauen wollen, weil ich wissen wollte, was haben die gemacht mit uns, warum ist da da und wer durch. Da gab es wirklich Plays, da ist Bradford oder Oliver Teamy waren es vor allem, teils auch, es waren eigentlich alle mal, jeder war mal dran, so verloren, haben irgendwie zu zweit einen Mann geblockt oder zu dritt und irgendwo anders ist wer anderer unblockt oder musste dann vom Running Back geblockt werden. Also das war schon, das ist schon wirklich, man muss in diese individuelle Wissen, ich glaube, wir wissen circa, wo wir von der O-Line her stehen momentan. Wir wissen, dass sie im Pass besser sind als im Run vermutlich, wissen, wie die einzelnen Spieler circa sind, aber ich habe das Gefühl, das war schon nochmal durch dieses Matchup deutlich schwerer für uns, durch dieses einfach rein schematische und wie oft wir rumstehen und man muss auch sagen, Bradford ist leider dann nicht Sport, der ist so unsportlich gefühlt. Also, ja, sorry, jetzt wenn ich mal in der Recap hier bin, muss ich
rage, mal rennen hier.
Nein, weil er ist halt, wenn du es mit Sable vergleichst, die spielen dieselbe Position, einer links, einer rechts. Sable verkackt auch Blocks, der ist auch ein bisschen angeschlagen wahrscheinlich und der ist Rookie, der hat auch nicht alles, der macht auch nicht alles gut. Aber der ist halt, er hat eine Grundathletik immer und einen Grunddrive und Kampfgeist und ja, wenn bei Bradford, wenn der vom Block abrutscht, dann war es das. Dann steht er erstmal in der Gegend rum und steht im Idealfall irgendwie im Weg. Es gibt ein Play, wo er es hat leider viel zu wenig die Runde gemacht, wo Oliver Teamy praktisch selber blockt und umwirft.
Ja, hab ich gesehen.
Ja, es war zu wenig repostet, finde ich, ehrlich gesagt. Also das war. Und jetzt höre ich auch schon auf. Ich glaube, ich
würde das mal alles Mike McDonald zeigen.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, oder ist der verschwägert irgendwie mit ihm? Ich weiß es nicht. Und der darf nicht, oder? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas muss da komisch sein. Ja. Aber es ist halt schon so. Ich finde, wir haben im Run allgemein halt einfach wirklich wenig Push, selbst von den Spielern, die sonst im Pass solide spielen. Muss einfach mehr, wir schieben irgendwie gefühlt zu wenig nach vorne. Also wenn du das mit so einer richtig guten O-Line vergleichst, wie oft stehen unsere O-Liner so 5 Yards downfield mit ihrem geblockten Mann vor sich und haben da mal wirklich wen bewegt? Eigentlich sehr selten.
Ja.
Aber das ist ja schon das ganze Jahr über so, man muss sagen, diesmal war es einfach das Schematische, was uns nochmal wirklich mehr zu schaffen gemacht hat.
Ja, gut. Dann gehen wir rüber zur Defense, oder? Wo wir ein paar positivere Töne anschwingen können.
Das soll das Gute sein.
Und bevor das passiert, machen wir nochmal einmal ganz kurz Werbung. Ja, wir haben ja schon einige positive Worte zu dieser Defense verloren, jetzt gerade vor dem Offense-Segment. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt nochmal mit der Defensive Line an. Generell muss ich sagen, da war ich von dem Marcus Lawrence wirklich wieder sehr, sehr positiv angetan. Er hat gestern auch wieder bewiesen, dass er einer der wichtigsten Free Agent Signings der Seahawks war, dass sich total auszahlt. Er ist ein sehr, sehr guter Run Defender, macht aber auch schon auf den Early Downs im Pass Rush einige wichtige Plays. Für mich auch so ein sneaky Pro Bowl Kandidat mit seinen Leistungen fast. Eine sehr dominante Leistung der Defensive Line, oder?
Ja, ich finde vom DeMarcus Lawrence gut, dass du das ansprichst. Ich bin so positiv überrascht. Ich war echt kein Fan von dem Signing, gebe ich ehrlich zu. Ich revidiere alles, was ich mir dazu gedacht und gesagt habe. vor allem, weil er halt auch gut im Pass-Rush ist, wie du sagst. Weil ich glaube, wir dachten alle, ja, der wird halt immer für Rundowns reinkommen und dann, weil er war ja nicht mehr der Spieler bei den Cowboys, der vor ein paar Jahren einmal war. Und der hat gefühlt, das ist auch so schön in dieser McDonald-Defense, wie alle so diesen Spirit finden und irgendwie so Lust haben und irgendwie noch alles hätten sie Bock, Football zu spielen. Und das finde ich so schön irgendwie, dass auch scheinbar die Spieler so gepusht werden von diesem Team und vom Coaching-Staff. Ich glaube, wir müssen gar nicht über seine wirklich fast schon teilweise spielentscheidenden Plays, also die auch richtungsweisend sind, reden, wie den Sack zum Beispiel da, der ja eigentlich gar kein Sack war im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, wie geht das dann statistisch rein? Das ist eigentlich fast frustrierend, oder? Das, was er mit Brosma da gemacht hat beim Pick 6.
Ja.
Das geht ja statistisch eigentlich kaum ein, aber.
Hat er auch einen Fumble forciert, meinte ich.
Voll, dieser, wo er von hinten rennt und wirklich. Der hat ja, du hast eh sicherlich das ganze Play nochmal.
Ich habe das Play mit dem Vikings-Announcer nochmal auf Twitter gesehen. Das war sehr witzig. Also, das ist nur zu empfehlen. Schaut euch das mal an. Wie heißt unser Seahawks-Dude?
Ja, ich weiß nicht, wie du meinst.
Steve Rabel, glaube ich. Also, der Steve Rabel der Vikings called dieses Play. Das ist so witzig, Leute. Schaut
es
an.
Muss ich auch machen.
Ja. Also er sagt dann schon in dem Play, sagt der awful decision, so, als der Ball geht, also den Ball so loslässt. Sehr witzig auf jeden Fall. Genau.
Der ist einfach ein Keyplayer und das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und sonst spielen alle gut. Murphys spielt nach dem Rookie-Jahr wirklich, wirklich überzeugend. Leonard Williams natürlich und die anderen auch. Also da darf sich mal der eine oder andere einen Sack holen. Ich meine, da ist ja Boye Mafe ist immer relativ ruhig allgemein so. Das ist das Einzige.
Aber ich glaube, selbst Boye Mafe hat in diesem Spiel noch einen Fumble forciert, laut dem Boxscore. Mhm. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
Selbst er.
Was ich auch geil fand, wie direkt im kompletten Seahawks-Twitter dann und auch bei uns im Redaktionschat direkt darauf aufmerksam gemacht wurde, wie böse Will Fries von Leonard Williams irgendwie zu Beginn des Spiels geschlagen wurde. Ich glaube, irgendwie in der Free Agency war es ja so, dass, glaube ich, so 80-90% der Seahawks-Fans Will Fries gefordert haben als das Nummer 1 Target auf Guard. Und der hat ja auch eine sehr gute Saison bei den Colts gespielt gehabt im Jahr davor und war so der Top-Free Agent Guard eigentlich. Aber das ist ja natürlich immer dann witzig, wie dann all die ihn nach Seattle holen wollten, dann direkt drauf anspringen und ihn outcallen. Das ist schon mal sehr lustig, finde ich. Genau.
Da hat er schon ziemlich alt ausgesehen, muss man ehrlich sagen.
Definitiv. Aber gegen Leonard Williams kann man das mal verzeihen, vielleicht. Und ja, dazu auch noch Byron Murphy mit einem Sack. Jalen Rose und einen halben Sack. Ich glaube, dass auch jetzt Murphy und Williams beide on pace für 10 Sacks sind als Defensive Tackles. Das ist schon unfassbar stark.
Mm.
Das sind wirklich so.
Ja, weil man muss sagen, McDonald schafft es halt, diese Leute zu nehmen und ohne großartig zu blitzen, einfach diesen Pass Rush zu generieren.
Das ist halt auch individuelle Qualität, muss man natürlich sagen. Also Defensive Line ist nochmal besser als die der Ravens, die ja auch, glaube ich, einen Sack-Rekord in dieser Saison hatte. Aber man muss, finde ich, immer Mike McDonald zugute halten, dass er trotzdem irgendwie immer die Spieler in vorteilhaftere Positionen bringt als andere Defensive-Mind-Coaches, glaube ich. Weil das hat man bei den Ravens mit schwächerem Personal auch gesehen, dass sie da auch Career-Years hatten im Pass-Rush da oder in der Defensive-Line. Das ist schon wirklich so. Aber man muss sagen, ja, Byron Murphy und Williams, das sind halt für mich die zwei wichtigsten Spieler in der Defensive-Line. Das ist halt eine unfassbare Wucht durch die Mitte und dadurch werden halt auch viele Räume für die Edge-Rusher generiert. Aber ich will ihnen jetzt auch nicht irgendwie deren Leistung schmälern oder so. Also es ist schon eine starke Unit und für mich so auf jeden Fall eine Top 5 Defensive Line. Generell die Front 7 ist wirklich eine der besten der Liga. Zwar jetzt gegen eine Offensive Line der Vikings, die ja noch verletzungsgeplagt war. Derrissaw ist ja raus, einer der besten Tackles der Liga. Donovan Jackson, der Rookie, hat ja auch relativ gut gespielt gehabt, glaube ich. Bis dato war auch nicht dabei. Aber dennoch Woche für Woche sieht man die Dominanz dieser Defensive Line, das ist schon sehr, sehr stark.
Ja,
jetzt kommen wir zu unserem Lieblingssegment, den Linebackern. Und da kann ich es gerne mal jetzt zu Beginn übernehmen, weil ich muss einfach nochmal so einen Ernest Jones Appreciation Ansage machen. Also er hat ja diesen Pick 6 gehabt, mit dem Touchdown. Er hat 2 Picks insgesamt gehabt in diesem Spiel. Und jetzt in dieser Saison insgesamt schon 5 Interceptions. Das sind die meisten eines Seahawks Inside Linebackers in der ganzen Franchise-Historie. Und die meisten eines Inside Linebackers in der gesamten NFL seit Shaquille Leonard von den Colts im Jahr 2019. Erstens war dieses Free Agent Signing wirklich ein Steal. Ich habe es damals schon für ein sehr, sehr preiswertes Signing empfunden und es altert immer besser, finde ich. Er ist halt wirklich in diesem Jahr auch fast schon eigentlich auf Pro Bowl-Niveau wieder unterwegs, oder?
Ja, also es ist halt irgendwie, ich finde es vor allem interessant, wenn du, wie du sagst, also wie sich diese ganze Unit auch verändert hat. Also das ist jetzt ein komplett neuer Unit, ich bin so gut und Pro Bowl, wir wissen immer, es ist ein Fan-Voting. Keine Ahnung, ob wir genug Votes zusammenkriegen werden. Aber es ist schon, also ist schon berechtigt, dass der die Lorbeeren hier bekommt und es fühlt sich einfach gut an, ihn im Team zu haben und er ist auch irgendwie ein Leader und also allgemein die beiden, also die Linebacker-Unit war ja, also wenn letztes Jahr denken, wie unsicher das war bis zur Hälfte der Saison, oder? Und jetzt stehen wir da und können sowas sagen, also bin ich schon echt, echt froh, dass das in die Richtung gegangen ist und auch zum Beispiel, dass wir eben bei Therese Knight irgendwie davon ein bisschen Abstand genommen haben, also es klingt jetzt so hart, aber wie gesagt haben, ja, aber naja, aber schon zu sagen, ja, vielleicht ist er gerade noch nicht dort, vielleicht ist er für andere besser und Drake Thomas ist halt ein richtig cooler Spieler irgendwie.
Ja, es ist ja mein Lieblingsspieler fast schon inzwischen so
sneaky. Ja, wo kommt der her? Das ist so lustig und deswegen, ich finde, die ergänzen sich halt auch gut. Also ich finde, Ernest Jones hat dann immer so diese, halt gerade diese Clutch-Plays, wo er dann halt wirklich einen Touchdown einfach mal so casual aus der Hand schüttelt gefühlt. Und Drake Thomas, der irgendwie jedes Play gefühlt dafür bereit ist, einen viel, viel größeren O-Liner alt aussehen zu lassen, der schießt da durch. Ich glaube teilweise immer noch, dass seine Größe, vielleicht ein Gefühl so von der Optik her, ein bisschen ein Hindernis ist, weil er ist ja jetzt nicht der allergrößte Mittellinebacker. Und, also, oder, beziehungsweise Inside-Linebacker. Aber der macht das irgendwie, der hat irgendwie so viel Effort und kämpft sich da durch und irgendwie ist immer gefühlt irgendein Tackle for Loss oder ein Sack oder irgendein anderes gutes Play dabei und der bringt so eine Energy mit und ich finde, die ergänzen sich irgendwie extrem gut. Also, Ernest Jones ist mehr so dieser, auch wenn er dann solche Plays hat, aber allgemein so ein bisschen vielleicht dann doch nochmal der mit dem kühleren Kopf und so, dieser Leader in der Defense, muss man ja auch sagen. Also, er ist einfach derjenige, der das Bindeglied zwischen der Defense und McDonald ist, also kann man sicherlich auch viele Stimmigkeiten in der Defense ihm zurechnen, dass er das auch gut übernimmt auf dem Platz und hier dieser Anführer ist. Und dann Drake Thomas eben, der das auch gut macht und schauen auch beide in der Pass-Coverage gar nicht so schlecht aus, was ja oftmals bei den guten Mittellinebackern so ein bisschen der Painpoint ist, wie gut sind sie denn wirklich in der Coverage. Und dementsprechend bin ich gespannt, was man aus Drake Thomas noch rausholen kann, wenn der jetzt anscheinend sein Breakthrough-Year hat.
Ja, er hatte jetzt 31 Snaps gemacht, 5 Snaps nur für Therese Knight, hat ja einen Sack gehabt auch, er macht immer dieses eine oder zwei Impact-Plays pro Spiel, finde ich. Er hat auf jeden Fall verdient, dass er weiter startet für den Rest der Saison, finde ich, sofern es so weitergeht. Genau. Ansonsten haben wir noch die Secondary zu besprechen. Was soll ich dazu sagen? Also, ich meine, Brosmer war der Quarterback, das war eh undankbar für die Receiver der Vikings, dazu viel Druck, wie immer dann solide, niemand wurde irgendwie böse geschlagen, aber vielleicht, wenn man sich das All-22 nochmal anschauen würde, in Theory, wird man vielleicht den ein oder anderen Fuck-up der Secondary sehen, können wir jetzt aber so, weiß nicht, falls du das gesehen hast, ich bin ja notorischer Nicht-Alternative-Schauer, ne? Ich rede immer nur, dass man das schauen könnte.
Ich fand es bei dem Spiel einfach, also ich schaue es jetzt auch nicht jede Woche, ich fand es bei dem Spiel nur irgendwie interessant, weil es so ein paar Punkte gab, dieses, okay, wie gut war die Defense oder woran hat es gelegen und wie schlecht war die O-Line zeitweise oder was war los mit Chase and Dano. Es gab viele, finde ich, einfach interessante Sachen. Und dementsprechend, also natürlich, wenn du wenn man die Zeit findet, auch immer ganz cool, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich muss auch sagen, Football sieht aus der Perspektive irgendwie ganz anders aus, als so einer Fox-Übertragung oder so ganz,
ja,
ganz das eigenes nochmal. Aber man muss
auch
sagen,
auch wenn ich also im Stadion war, muss ich auch sagen, da hat man ja auch quasi All 22.
Ja, stimmt, ja.
Ganz anders. Ist fast geiler, finde ich. Also ich
ja, ja.
Dafür, dass man die Camera Angles ändert, ehrlich gesagt.
Ich weiß, also im College Football, ich glaube, weiß nicht, ob es Fox ist oder es gibt irgendeinen Sender, der im College Football immer so eine Skycam hat, die man theoretisch auch das ganze Spiel über mitverfolgen kann.
Aber dass man die zumindest noch weiter rauszoomt, das finde ich halt wichtig. Also man kann die ja noch ein Stück weit rauszoomen. Und dann hast du ja mindestens die Linebacker noch mit dabei und bis zu einem gewissen Teil des Feldes auch noch die Secondary, naja.
Ja, es ist halt leichter zum Zuschauen, wenn man sich, also wenn man nicht jetzt dauernd Football sieht, ist es halt leichter mit dem Ball verfolgen und so.
Kann sein, klar. Ja.
Aber wenn du gesagt hast, ob jemand missgeschlagen wurde, also muss auch ehrlich gestehen, die Defensive Backs waren jetzt auch gar nicht so der Fokus, weil es ist halt auch schwierig, wie willst du sie beurteilen bei einem Spiel, wo der Rookie so überfordert ist und die D-Line so dominant ist. Ist halt, ja, es gab dieses eine Play, hat man eben im Fernsehen gesehen, das war, wo Jordan Addison so eine relativ tiefe Route so in die Mitte gelaufen ist vom Feld und den Ball nicht fangen konnte.
Stimmt,
wo man diskutieren konnte, da wurde Job ziemlich...
Stimmt. Also ich würde sagen, das müsste ihn jetzt zum dritten Cornerback, deswegen degradiert werden, das wäre mein Take.
Ja, Job ist halt irgendwie so ein... Der Job ist irgendwie so ein... Ich weiß nicht, ist ja auch immer schwierig, was man mit dem...
Also so komisch, also er ist immer noch auf Papier der zweite Cornerback und in dieser Base-Formation würde wohl nicht starten.
Wie oft die halt in dieser Base-Formation spielen, ja.
Ich habe heute noch geguckt, ich schaue gleich nochmal, aber ich meine, dass sie ungefähr gleich viele Snaps gemacht haben. Also ich glaube, wir waren fast nie in dieser Base-Formation. Wood hat 39 Snaps gemacht. Und jetzt brauche ich noch Josh Job und der hat 32. Ach, keine Ahnung, ey.
Ich sag dir, Job, bin happy, dass das unser dritter Corner
ist. Ich glaube, Job war auch mal verletzt, kann das sein in dem Spiel?
Ja, das kann sein.
Ja.
Du, ich bin froh, dass er, dass das unser dritter Corner ist, dennoch, aber.
Ja, aber ich muss sagen, Witherspoon hat halt 50 Snaps gemacht. Also irgendwas fehlt da auf jeden Fall auch bei Woolen. Also ich finde, ja, Woolen müsste wirklich der zweite Cornerback sein. Also das
Man muss bei aller Kritik muss man schon sagen, er hat jetzt auch wieder. Aber das war wieder so ein Ding. Darüber müssen wir jetzt reden und das ist ja klar, dass das jetzt immer so Abschluss gut passt. Dieses Thema mit dem Fumble. Ich verstehe, man ist vorne und alles, aber das ist. Warum gibt's immer ein so ein Seahawks-Play, wo du dir denkst, warum? Also so. Es ist in dem Fall wirklich wurscht gewesen. Also es ist wirklich egal. Es ist egal. Es hat den Outcome nicht verändert, aber ja, das war so das einzige wieder etwas schlechtere Bullen-Moment, muss man sagen, weil der Deception war ja da.
Aber ansonsten. Ja, er meinte doch, er wollte Running Back spielen, ne?
Ja, du. Schau, anscheinend war die Stimmung danach so, dass es ihm niemand übel genommen hat, wenn er so einen Spruch drücken kann. Also alles gut. Nein. Aha. Also der ist auch Bullen, spielt gut und bei allen anderen DBs wissen wir sowieso und ich muss auch sagen, nach wie vor überraschend, wie gut wir aussehen ohne Love und mit dem einen oder anderen Verletzung damals und sie ist ja auch keine schlechte Truppe mit Justin Jefferson und Jordan Addison und den anderen, aber ist klar, Max Brosma bringt dir halt dann auch nicht die Bälle so an. Dementsprechend leichter Tag für die DBs und wird nicht immer so sein, muss man aber auch klar sagen.
Genau, ein guter Tag war es für Jason Myers und zum hochbezahlten Kicker, der 4 Field Goals über 50 Yards verwandelt hat. Ich glaube, das hat er auch noch nie geschafft in Seahawks Jersey. Chapeau. Vielleicht auch ein bisschen Glück dabei gewesen, muss man sagen.
Vielleicht auch wenig Glück gehabt in dem Spiel. Vielleicht war er auch nicht ganz so nervös.
Naja.
Keine Ahnung.
Mehr brauchen wir zu den Special Teams, aber glaube ich gar nicht sagen. Und kommen damit schon fast ans Ende der Episode. Hast du noch irgendwie ein abschließendes Fazit zu diesem Shutout gegen die Vikings?
Ja, ich bin immer noch am Revue passieren lassen. Nein, aber die Defense, einfach ganz kurz zusammenfassen, Defense war halt dominant, Offense konnte sich einen schlechteren Tag leisten. Wenn wir daraus lernen, ist gut und zeigt uns vielleicht auch an manchen Stellen die Grenzen auf. Und ja, wenn es im Endeffekt dann defensiv so weitergeht, gibt ja genug Beispiele, auch in der Seahawks-Vergangenheit, wie weit man kommen kann mit einer dominanten Defense, die ganz, ganz vorne in der Liga mitspielt. Also ich freue mich schon, dass die Playoffs schon gejinxt eigentlich. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das Gegenteil eintritt, wenn du hier jetzt schon von den Playoffs sprichst. Ich bleib noch.
Ich habe nur gesagt, es gibt die 96%ige
ja, okay,
Chance.
Ja, okay, ja. Nein, potenziellen Playoffs sicherlich cool zu sehen, wie auch auf was für ein Niveau, in welcher Range wir operieren. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche und dass das hoffentlich dann ähnlich aussieht auf defensiver Seite und offensiv vielleicht noch ein bisschen besser.
Ja, genau. Wir melden uns dann wieder Ende der Woche mit der Preview hier im Podcast auf das Spiel bei den Falcons, meine ich, ist es, genau. Wir sagen jetzt gleich schon mal Ciao, aber es gibt jetzt gleich noch eine Runde Fanclub-News und zwar waren die German Seahawkers ja, wie vielleicht einige von euch wissen, in der vergangenen Woche in Seattle mit der jährlichen Gruppenreise und da wird jetzt gleich unser Mitglied Dustin noch einen Erfahrungsbericht quasi hier im Podcast mit abliefern. Der kommt jetzt und wir beide verabschieden uns jetzt schon mal mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
They are blowing the roof off this place.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Ja, ich soll ja so ein bisschen erzählen von unserer Gruppenreise nach Seattle zum Spiel gegen die Vikings. Erstmal vorweg, es war unglaublich geil. Es war ein richtig geiles Erlebnis, mit der Gruppe zusammen so ein Erlebnis zu haben. Es ging ja auch direkt am ersten Tag los, hingeflogen. Und wir sind ja auch zu Thanksgiving da in Amerika angekommen. Also zum sehr wichtigen Feiertag auch noch. Und war halt auch ziemlich geil, da wir abends angekommen sind, haben uns da ins Hotel hingesetzt und haben da erstmal ein schönes Thanksgiving-Dinner zusammen gehabt. Also sowas auch mitgenommen zu haben, auch sehr schön. Genau, und dann ging es ja schon am nächsten Tag los, am Freitag sozusagen, mit der Stadtrundfahrt. Sehr, sehr schöne Ecken von Seattle gesehen. Ist halt auch eine unglaublich schöne Stadt, muss man sagen. Auch eine sehr interessante Stadt. Viel gelernt auch. Einen sehr, sehr guten Tourguide gehabt. Also das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Und direkt danach ging es ja auch schon los mit der Stadionführung. Und allein das ist schon für manche, auch für mich, auch sehr emotional gewesen, schon mal im Stadion zu sein. Ich war ja nicht das erste Mal da. Ich war ja auch letztes Jahr schon mal mit in der Gruppenreise. Auch da war das schon sehr, sehr geil. Aber es ist halt immer wieder schön, in diesem richtig geilen NFL-Stadion zu stehen. Und allein, dass man da auch durch den Spielertunnel auf den Rasen kommt, das ist schon einfach ein geiles Gefühl auch. Genau. Nach der Stadionführung konnte man natürlich auch noch im Shop. Allein dafür lohnt sich da schon. Ich glaube, alle haben da sehr, sehr viel Geld gelassen, weil es auch einfach geile Sachen gibt, die es in Deutschland halt manchmal auch nicht gibt. Ja, und da haben wir erstmal ordentlich schön geshoppt. Und danach ging es dann auch in die Bar. Am gleichen Abend noch. Mit einer Verlosung, mit sehr, sehr vielen coolen Preisen, die man gewinnen konnte. Aber auch das Zusammensitzen mit den anderen war einfach sehr, sehr schön. Es war auch nicht nur unsere Gruppe da, es war auch generell aus Seattle viele Fans da. Ja, und da hört man natürlich auch schöne Geschichten. Ne? Das ist halt auch ein schönes Zusammenkommen gewesen. Man hat sich Sachen erzählt, alle haben zusammen was getrunken. Und ja, also ein sehr, sehr gelungener Erster Tag in Seattle im Allgemeinen. Und es ging auch noch dann besser weiter mit dem College-Football-Spiel am nächsten Tag, an dem Samstag dann, gegen den Rivalen, gegen die Oregon Ducks im Husky-Stadion. Und das ist nicht zu unterschätzen. College-Football in Amerika ist ja echt manchmal echt größer als NFL sogar. Die Fans sind dort einfach völlig verrückt. Die sind echt krass drauf. Allein das Tailgating da hat mich schon völlig überwältigt. Also ich habe mir ja schon ein paar Geschichten darüber gehört, dass das sehr, sehr groß da sein soll. Und aber so habe ich mir das garantiert nicht vorgestellt. Ich meine, ohne zu lügen, da waren bestimmt über 100.000 Leute auf dem Universitätsgelände und in der Stadionplatz sind knapp über 70.000. Und alle da verteilt auf den Parkplätzen und auf dem Gelände ihre Zelte aufgebaut, ihr eigenes Wohnzimmer dort aus hingebaut, haben da das Spiel geguckt, überall Grills, dort gab es schön Essen und Livebands waren auch da. Es war einfach riesig, ja. Und auch von der Stimmung her im Stadion einfach unglaublich. Also die Stimmung da ist schon sehr, 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 sehr gut gewesen. Einfach mega laut. Du hast die Tribünen unter dir schon vibrieren gespürt und das war schon echt geil. Auch wenn wir das Spiel verloren haben. Ein sehr, sehr gelungenes Erlebnis. Hat sehr, sehr Bock gemacht. Ja. Und dann am Sonntag ging es natürlich los wegen dem Spiel, wegen dem wir eigentlich nach Seattle geflogen sind. Das Spiel gegen die Vikings im Lumenfield. Und ja, natürlich das Erlebnis gewesen. Ne? Allein, dass wir die Möglichkeit haben, den Field Pass kostenlos zu bekommen. Allein das ist schon mega, mega geil gewesen. Wir sind da einfach vor dem Spiel, durften wir da auf das Feld und konnten den Spielern beim Aufwärmen zugucken. Das ist einfach ein mega Erlebnis und ja, das ist einzigartig. Also Spieler so nah gesehen, näher geht's halt einfach fast nicht mehr, ne? Ja, und dann ging das Spiel los. Die Spieler kommen aufs Feld und dann kommt die Nationalhymne. Und ich glaube, alle aus der Gruppe hatten so ein bisschen Tränen in den Augen, als die Hymne kam, weil die Inszenierung davon, das ist natürlich unfassbar. Ja, da sind einfach drei Militärhelikopter übers Stadion geflogen, überall Feuerwerk und die Menschenmenge jubelt und das ist einfach geil. Einfach sehr, sehr geil. Ja, und dann ging das Spiel natürlich los. Lief am Anfang nicht ganz so gut mit der Offense, aber Stimmung natürlich mega, also echt top. Stadion ist einfach mega laut. Vor allem als dann Ernest Jones mit seinem Pick Six kommt. Das Stadion hat gebebt. Es war einfach mega laut. Und ja, am Ende 26-0 gewonnen. Auch geil, seit 10 Jahren endlich mal wieder ein Shutout. Ja, es ist sowas erlebt zu haben, im Stadion dann selber zu sein. Einfach geil. Und das mit unserer Gruppe zusammen das zu erleben, das ist einfach mega geil. Ja, es hat sich im Allgemeinen einfach auch so ein bisschen angefühlt wie so eine Klassenfahrt, ne? Es war halt, man hat auch viel zusammen unternommen natürlich. Man musste aber nicht immer mitkommen, aber man hat schön zusammengesessen, hat mal was zusammen getrunken, hat halt diese geilen Erlebnisse halt auch zusammen gehabt. Und dass wir da die Möglichkeit zu haben im Verein bei den German Seahawkers ist halt schon echt krass. Und ja, dass wir die Möglichkeit haben, also die Möglichkeit muss man schon nutzen, ja. Die Gruppenreise mitzumachen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.